Wie warm war es vor 1000 Jahren? Wie stark hat es geregnet? Wie sehr hat sich das Klima über die Jahrhunderte verändert? Ein Blick in die Klimageschichte ist wichtig, um das richtig einzuordnen, was wir gegenwärtig als rasante Erwärmung unseres Planeten erfahren. Ein Stück der Klimageschichte ist in altem Holz als Baumringe oder im ewigen Eis ablesbar. Aber auch die Tropfsteine in alten, möglichst unberührten Karsthöhlen können wie eine Chronik des Wettergeschehens gelesen werden. In den am Höhlenboden über lange Zeiträume Tropfen für Tropfen aufwachsenden Kalkablagerungen findet man genaue Informationen über Regenfälle oder Dürreperioden in lange vergangenen Sommern oder Wintern. Ein interdisziplinäres Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie konnte so mit einem neuen Verfahren einen bisher unbekannten Vulkanausbruch im Jahr 1809 nachweisen, dessen Eruptionsfahne in Europa extrem kaltes und nasses Wetter verursachte. Sie nutzten dabei einen Stalagmiten aus der sogenannten Kleinen Teufelshöhle in Bayern.
Die Kleine Teufelshöhle ist jetzt im Prinzip ein Nebenzweig von der Besucherhöhle, der Großen Teufelshöhle, die kann man besichtigen. Für uns in der Forschung ist allerdings ganz wichtig, dass die Höhlenbereiche, die wir untersuchen, möglichst wenig vom Menschen beeinflusst werden, weil wir Menschen bringen Temperatur ein. Wenn wir ständig die Tür auf und zu machen, bringen wir Gas ein, wir bringen CO2 ein und damit zerstören wir im Prinzip das natürliche Signal, was der Höhle, was die Stalagmiten auch aufzeichnen. Deswegen versuchen wir natürlich Höhlen zu nehmen, die möglichst unbeeinflusst sind. Hier war aber jetzt der Vorteil, wir wollten unsere vergangenen Klimasignale, die wir in den Stalagmiten aufnehmen, gleichzeitig noch verifizieren mit aktuellen Monitorings. Das heißt, wir wollten einfach auch gucken, wie verändern sich die Tropfwässer, aus denen Stalagmiten entstehen, in Abhängigkeit vom Wetter außerhalb der Höhle. Und dafür brauche ich eben eine Höhle, wo auch Infrastruktur ist, dass man einfach gut hinkommt. Und konnten auch Probensammler aufstellen, die dann den Stromzugang hatten. Das macht natürlich vieles in der Forschung noch mal ein bisschen einfacher.
Die Geoökologin Dr. Elisabeth Eiche vom Institut für angewandte Geowissenschaften gehört zum Team des Karlsruher Instituts für Technologie, das zusammen mit Kolleginnen der Universität Heidelberg die vom Boden der kleinen Teufelshöhle aufwachsenden Stalagmiten auf Spuren untersuchte, die das Klima der letzten 1000 Jahre dort hinterlassen hat.
Das ist wie so ein Buch, das man lesen kann. Man muss nur die Buchstaben verstehen. Und man muss wissen, woher die Buchstaben kommen. Der Stalagmit, der dann in der Höhle aus Calciumcarbonat entsteht und diese wunderschönen Formen machen aus Calcium und Carbonat, CO3, da ist das O drin. Und in unserem Falle ist es eben so, das O in diesem Carbonat, das kommt eben sehr stark aus dem Niederschlag. Der hat auch Sauerstoff, H2O. Alles, was über der Höhle liegt, da fließt das Wasser durch. Da gibt's auch verschiedene Lösungsprozesse, sodass man nachher einen Stalagmiten bilden kann in dem ganzen Prozess. Aber dieses O aus dem Niederschlag kann sich eben im Idealfall als Buchstaben bis in unseren Stalagmiten durchpausen. Und wir müssen dann eben verstehen, was dieses O im Stalagmiten dann wirklich bedeutet. Ist es eher wärmere Temperaturen, kältere Temperaturen? Ist es viel Niederschlag, weniger Niederschlag? Wir schauen uns nicht direkt nur das O an, sondern sogenannte Isotope. Denn von vielen Elementen gibt es nicht nur ein sogenanntes Isotop, sondern im Prinzip die gleiche Form, die aber leicht unterschiedlich schwer sind. Und dann durch physikalische Prozesse beim Niederschlag wird mal das Leichtere und mal das Schwerere bevorzugt. Und da hat die Temperatur zum Beispiel einen großen Einfluss. Und wenn wir eben leichtere oder schwerere Sauerstoffmoleküle einbauen, gibt es uns einen Hinweis darauf, wie der Niederschlag zum Beispiel entstanden ist oder welche Temperaturen geherrscht haben.
Entscheidend für die richtige Lektüre der Wetterdaten im Stalagmiten ist das Verhältnis des schwereren zum leichteren Sauerstoff im Kalkstein.
Es gibt den Sauerstoff mit der Masse 16, den Sauerstoff mit der Masse 17 und den Sauerstoff mit der Masse 18. Was wir uns eben anschauen, ist das Verhältnis zwischen dem 16er und diesem 18er Sauerstoff. Die sind eben unterschiedlich schwer. Und es geht hier wirklich ums Gewicht und um leichte Gewichtsunterschiede. Aber das kann man sich vorstellen, ein Wassermolekül, was den leichten Sauerstoff hat, verdunstet leichter, wie zum Beispiel ein Wassermolekül, was den schweren Sauerstoff drin hat. Und so gibt's eben verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir ein unterschiedliches Verhältnis von diesem schweren zum leichten Sauerstoff haben. Wir sehen am Schluss nur das Produkt und versuchen dann rückwärts zu rechnen, wie es dazu kommen konnte und welche Faktoren das beeinflusst haben.
Das Verhältnis vom leichten zum schweren Sauerstoff wird durch klimatische Faktoren beeinflusst.
Dazu zählen eben einerseits die Temperatur, weil das ist ein temperaturabhängiger Prozess. Aber es ist auch ein Prozess, der durch Mengen beeinflusst wird. Stärkere Niederschläge, die brauchen viel kältere Temperaturen, dass es überhaupt zu einer Kondensation kommt. Und das paust sich dann im Prinzip auch wieder ins Isotopensignal im Niederschlag durch. Umgekehrt ist es aber auch, was wir bei unserer Höhle zum Beispiel auch hatten, das Signal, was im Stalagmiten ankommt, das ist im Prinzip ein Mittelwert übers ganze Jahr, weil das Wasser braucht ja eine Weile, bis es in der Höhle gelandet ist. Und dementsprechend gibt es Vermischungsprozesse. Und ein Niederschlag, der zum Beispiel im Winter entsteht, wo es kälter ist, der hat eine andere Isotopie wie ein Niederschlag, der im Sommer entsteht. Da ist es wärmer, also hat auch eine andere Isotopie. Und ob die Isotopie jetzt zum Beispiel leichter ist, das wäre der Winterniederschlag, oder eher schwerer, kann uns auch sagen, in welcher Jahreszeit es zum Beispiel vor allen Dingen geregnet hat.
Ein Stalagmit wächst in einem Jahr nur wenige Mikrometer. Für das Auslesen der Isotope bedeutet das ein Arbeiten mit mikroskopisch dünnen Schichten.
Ganz klassisch geht man ran, dass man bohrt. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr feine Bohrer. Wir bohren auch immer in der Mitte, weil in der Mitte, da trifft der Tropfen auf und da habe ich am wenigsten Effekte, die unsere Isotopie noch anderweitig verändern können. Und dann bohre ich im Normalfall wirklich von unten nach oben mit einem sehr kleinen Bohrer. So haben wir das früher gemacht und heute hat man im Prinzip wie eine kleine Fräse, wo man dann immer wieder sich zum Beispiel 20, 30 Mikrometerweise voranfräst. Und wenn ich eine Frässpur gelegt habe, nehme ich das Material. Wir brauchen auch für die Isotopie im Kalk zu messen nur 1-2 Milligramm Probe. Das reicht voll und ganz aus. Und dann gehen wir über ein Massenspektrometer, dass man im Prinzip eine Ablenkung mit einem Magneten nutzt, dass das schwere und das leichte Isotop unterschiedlich abgelenkt werden. Und dann haben wir einfach in den verschiedenen Winkeln Detektoren sitzen und die zeichnen uns dann auf, wie viel Signal beim leichten und wie viel beim schweren Isotop kommt.
Will man ein einzelnes Jahr bei einem langsam gewachsenen Stalagmiten bestimmen, ist dieses Verfahren noch zu ungenau.
Wir wollten mit Historikern vergleichen und für Historiker ist ein Jahr schon sehr lange, weil da gibt es natürlich viele Sachen, die an einem Jahr passieren. Und wir sind dann auf ein neueres Verfahren gestoßen, wo wir dann glücklicherweise auch Kontakte hatten. Die können jetzt wirklich in wenigen Mikrometern Auflösung die Isotopen bestimmen. Und das ist ein sogenanntes Sekundär-Ionen-Massenspektrometer. Da schießt man im Prinzip mit Ionen ganz fein auf unseren Stalagmiten. Dann lösen wir eben die Sauerstoff-Ionen raus, wirklich als Ion. Und die werden dann wieder in Abhängigkeit von der Masse auf einen Detektor beschleunigt, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dadurch könnten wir wirklich nicht eine jährliche, aber eine sehr hohe zeitliche Auflösung erreichen. Und zusammen mit den Baumringen, die eigentlich immer jährlich aufgelöst sind, konnte man dann wirklich teilweise einzelne Jahre herausfinden, was natürlich wichtig ist, wenn ich es mit historischen Ereignissen vergleichen will, weil ein Vulkanausbruch, der findet in einem Jahr statt. Vielleicht hat er noch 2-3 Jahre Auswirkungen aufs Klima, aber wenn ich eine Auflösung von 10-20 Jahren habe, dann sehe ich davon nicht mehr sonderlich viel.
Für den wichtigen Vergleich mit den Ringen historischen Holzes konnten die Forschenden auf ein in der Region angelegtes Baumarchiv zurückgreifen.
Es gibt Wissenschaftler in der Region, die sich schon sehr lange mit Baumringen beschäftigen. Das ist auch ein Archiv, was sehr gut genutzt wird und vor allem auch weit zurückgehen kann, auch über das Dickenwachstum der einzelnen Lagen. Und wenn man da immer mehr Bäume in so eine Datenbank einfügt, dann wird das Bild immer besser, weil natürlich jedes Lebewesen hat natürliche Schwankungen. Deswegen brauche ich mehr wie einen Baum, um wirklich gute Signale zu haben. Und wenn man das über eine lange Zeit mittelt, dann kann man eben diesen Datensatz auch nutzen. Es ist ja auch ein Naturarchiv mit einer jährlichen Auflösung und wir haben Kontakt zu dem Wissenschaftler aufgenommen und fanden es total spannend, mal zu gucken, ob wir die gleichen Informationen herausbekommen. Das war in der Vergangenheit eben oft nicht möglich, wenn man die zeitliche Auflösung gar nicht geschafft hat, und haben gemerkt, dass die Signale sehr häufig eigentlich sehr, sehr gut überlappen, also gleiche Trends anzeigen. Dann muss man aber natürlich überlegen, was bedeutet es jetzt, wenn die gleiche Trends ansagen? Und vor allem, was bedeutet es, wenn sie keine gleichen Trends haben? Sind wir denn methodisch schlecht oder zeichnen sie einfach doch unterschiedliche Dinge auf, die in der Natur passiert sind, weil natürlich auf einem Baum andere Faktoren einwirken, wie jetzt in einer Höhle?
Historische Chroniken, in denen besondere Wetterereignisse verzeichnet wurden, bildeten eine weitere Möglichkeit, das Klimaarchiv im Tropfstein konkreten geschichtlichen Daten zuzuordnen.
Das war so die Grundidee, bevor wir noch mit den Baumringen angefangen haben, einfach mal zu gucken, wie kann man ganz unterschiedliche Archive miteinander kombinieren, weil beide haben Vor- und Nachteile. Die Vorteile von einer historischen Chronik sind, dass wir eben sehr viel detailliertere Aufzeichnungen haben. Da steht dann nicht einfach nur drin, es war feucht, sondern da steht auch das Ausmaß drin, war es schlimm, war es weniger schlimm. So und so viel Geld musste dafür aufgewendet werden, die Brücke zu sanieren, weil die Brücke kaputt war. Und es gibt eben in Deutschland ein paar Städte, die sehr, sehr lang zurückgehende und auch sehr, sehr gute Archive haben. Und Nürnberg gehört eben dazu. Allerdings muss man natürlich dann Historiker sein, um diese alten Schriften überhaupt verstehen und lesen zu können, weil die haben das anders notiert wie wir heutzutage. Und auch die haben Herausforderungen, weil da steht nicht der 23.02.1025, sondern eben so der dritte Tag nach dem vierten Tag nach Martini. Und dann muss man irgendwie umrechnen. Aber eben die Idee war, wenn man so ein historisches Archiv hat, wie wir Menschen es aufzeichnen, mal zu vergleichen, wenn wir die Natur nehmen, wie zeichnet die im Prinzip die gleichen Sachen auf? Weil wenn in Nürnberg ein Hochwasser war, müsste ja auch ein Signal irgendwo in der Höhle sein, weil es ist ja entweder eine klimatisch besondere Phase oder es war eben ein extrem feuchtes Jahr. Das war eben die Idee, diesen Zeitraum zu nutzen, um das Ganze im Prinzip zu kalibrieren, um dann noch weiter in die Vergangenheit zurückzugucken.
Tatsächlich kann ein Stalagmit das Wetterarchiv von Zehntausenden von Jahren sein. Mit der Genauigkeit des neueren Verfahrens gelang jetzt eine spektakuläre Entdeckung. Das Jahr 1816 ist in die Geschichte als Jahr ohne Sommer eingegangen. 1815 war im fernen Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen. Die in die Atmosphäre geschleuderten Schwefelverbindungen verdunkelten auf Jahre den Himmel auf der Nordhalbkugel. Die Signale aus der kleinen Teufelshöhle legen jetzt nahe, dass bereits 6 Jahre zuvor ein bisher unbekannter Vulkanausbruch stattgefunden hat.
Wenn man genau weiß, es gab keinen Sommer, dann kann man genau gucken, welche Signale in diesem Jahr im Stalagmiten aufgezeichnet wurden und in den Baumringen. Und dann kann man einfach gucken, wann gab es vergleichbare Signalkombinationen in der Vergangenheit? Wo findet man diese Muster wieder? Und darauf zurückschließen, dass eben gewisse Events wie ein Vulkanausbruch oder eben auch sowas wie eine Eiszeit, eine kleine stattgefunden haben. Es ist immer so ein klein bisschen Unsicherheit dabei, aber so in dem Zeitraum war es dann auf jeden Fall, dass wir vergleichbare Kombinationen gefunden haben in unseren Archiven wie beim Tambora-Ausbruch. Und deswegen legt es die Vermutung nahe, dass dort auch ein Vulkanausbruch oder ein ähnliches Event zumindest stattgefunden hat.
Das Auslesen der natürlichen historischen Klimaarchive kann auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung globaler Klimamodelle leisten.
Wie war jetzt der Einfluss im normalen Klimatrend, wenn ein Vulkanausbruch dazukommt? Das muss sich ja in so einem Klimamodell dann auch mit einarbeiten. Wie wirken sich Vulkanausbrüche kurz- oder langfristig aus? Wir haben auch Vulkanausbrüche, die sehen wir überhaupt nicht. Das ist natürlich dann auch spannend, mit den Klimamodellen zusammenzubringen. Wann hat so ein Vulkanausbruch einen Einfluss global? Wann hat er es nicht? Und da spielen eben noch mehr Faktoren eine Rolle. Wir konnten zum Beispiel bei unseren Stalagmiten auch schon zeigen, mit Korrelationen mit anderen Indizes, mit der Sonneneinstrahlung, mit globalen Hochtiefdruckmodellen, also dem sogenannten North Atlantic Oscillation Index, dass da auch ein Einfluss ist. Das sind eben verschiedene Sachen, die wir auch mit herausarbeiten können. Und das kann man natürlich dann in Klimamodelle auch einfließen lassen.
Der Erfolg dieses Forschungsprojekts war nur durch eine ungewöhnlich breite und enge interdisziplinäre Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Forschungsdisziplinen möglich.
Es ist wirklich wichtig, bei gerade so komplexen Themen wie Klimathemen, wirklich den Mut zu haben, mal ganz interdisziplinär und intradisziplinär heranzugehen. Das war für mich und ich glaube für alle Partner eine ganz, ganz spannende Sache. Wir hatten eben Historiker, wir hatten Geowissenschaftler, wir hatten Physiker. Über das Instrumentelle hatten wir sogar einen Astrophysiker dabei. Also wirklich eine ganz breite naturwissenschaftliche und historische Expertise. Und ich glaube, wir wären niemals so weit gekommen, wenn wir nicht diesen breiten Austausch hatten. Und wenn man das noch weiter pflegt, bin ich mir sicher, dass man noch viel erreichen kann, gerade auch mit Klimamodellen. Und das lässt sich natürlich auch für heutzutage sagen. Wir würden, glaube ich, vieles besser verstehen, wenn man viel mehr auch diesen wirklich richtig breiten Ansatz lebt. Und dass es vor allem dafür auch Forschungsgelder gibt, weil bei uns war es schon so, dass das meiste waren eigentlich auf Initiativen von sowas wie ein Klimazentrum oder Kooperation zwischen Karlsruhe und Heidelberg, viel Eigeninitiative, weil es eben für so einen extrem breiten Fachbereich gibt es wenig Forschungsgelder. Und es wäre schön, wenn das in Zukunft eben auch deutlich einfacher zu bekommen wäre.
Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.